Deutschlandfunk. Streitkultur.
Einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Ein paar Fakten zum Einstieg dieser Sendung zum Thema Ernährungssicherheit. Nach UN-Angaben produzierten die Ukraine und Russland vor Kriegsbeginn zusammen fast ein Drittel des Weizens der Welt und die Hälfte des Sonnenblumenöls. Aber auch Deutschland ist ein bedeutsamer Spieler auf dem Weltmarkt für Lebensmittel. Kartoffeln, Milch, Käse und Zucker produzieren wir in Fülle und exportieren davon in die Welt. 2020 beispielsweise gingen 2,3 Millionen Tonnen Schweinefleisch ins Ausland, bis nach China. Wir haben hier Lebensmittel im Überfluss. Aber nachdem Indien ein Exportverbot für Weizen verhängte, erreichte der Weizenpreis am 16. Mai am Europäischen Börsenverbund Euronext einen Preis von 440 Euro pro Tonne. Vor ein paar Jahren kostete die Tonne noch ein Drittel. Das ist ein Preisanstieg, der weltweit die Ernährung der ärmsten Bevölkerungsgruppen gefährdet. Was dagegen tun? Braucht der internationale Agrarhandel mehr Ethik? Das fragt heute die Streitkultur.
Solche Knappheiten, die jetzt von Russland da herbeigeführt werden, die führen erstmal dazu, dass die Preise erheblich steigen. Ein riesiges Problem, dass sich dann die Menschen das Essen nicht mehr leisten können.
Das ist doch absurd, dass wir wertvolles Getreide ins Auto packen, in den Tank packen. Verstehen Sie?
Essa politica.
Diese Politik der Europäischen Union, Soja für Biosprit und Tierfutter zu importieren, kommt die Brasilianer teuer zu stehen. Vor allem die Menschen in der Cerrado und der Amazonasregion.
Also Soja ist per se eine sehr ertragsreiche Frucht. Wir haben in Brasilien nicht nachhaltige Anbauverfahren. Das ist das Problem, nicht Soja per se.
Und der Exportstopp betrifft Länder wie Bangladesch und Nepal, die dringend darauf angewiesen sind. Wir appellieren aber auch gemeinsam an Indien, seiner Verantwortung als G20-Mitglied gerecht zu werden.
In Brasilien sind Rodungen mit Abstand die Hauptquelle unserer CO2-Emissionen. Also nicht Verkehr oder Industrie, sondern Entwaldung.
Wir könnten stärker auf die Verwendung von unseren Agrarrohstoffen gucken. Und damit erzeugen wir ja im Grunde genommen erst die Knappheit am Weltmarkt. Gucken, wie viel geht wirklich in die Futtertröge, in der Schweineproduktion?
Aktuelle Stimmen zur Situation auf dem Weltagrarmarkt. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Das ist einmal der Wirtschaftswissenschaftler Martin Bramel. Er erforscht die Weltmärkte für das Münchner IFO-Institut und für die Welthandelsorganisation WTO und spricht hier ausdrücklich persönlich, also äußert seine persönliche Meinung. Francisco Mari, Gast Nummer 2, macht Lobbyarbeit in Sachen Weltagrarhandel und Ernährungssicherheit für Brot für die Welt, die entwicklungspolitische Organisation der evangelischen Kirche. Herr Mari, braucht der internationale Agrarhandel mehr Ethik, um Ernährung zu sichern?
Ja, in jedem Fall. Und das Problem ist ja, dass der internationale Handel bewusst außerhalb des Wertesystems der Vereinten Nationen gegründet wurde. Und so verwehrt der internationale Handel oder die Handelsregeln zum Beispiel immer noch armen Ländern besondere Schutzmöglichkeiten für die einheimischen Produkte und für ihre Bäuerinnen und Bauern. Sie sind dann eben unfairer Konkurrenz aus den Industrieländern ausgesetzt mit subventionierten Getreide, Milchpulver oder Fleisch und können sich nur schwer dagegen wehren. Und das führt eben momentan zu hohen Weltmarktpreisen wegen der Abhängigkeit von Importen, wenn diese eben so hoch sind, wie sie momentan sind. Und das führt wiederum zu Hunger und Mangelernährung. Und der Grund ist eben, dass die WTO die Menschenrechte, wie das Recht auf Nahrung, Arbeitsrechte, Klima- und Umweltschutz, das darf keine Rolle spielen beim internationalen Austausch von Gütern und Dienstleistungen.
Martin Bramel, braucht der internationale Agrarhandel mehr Ethik?
Naja, der Idee des freien Handels liegen ja die Prinzipien der Spezialisierung und der Arbeitsteilung zugrunde. Damit ist gemeint, dass jeder eben derjenigen Beschäftigung nachgeht, die den höchsten wirtschaftlichen Ertrag bringt. Und mit diesem Einkommen kann man eben diejenigen Dinge kaufen, die man selbst konsumieren möchte. Das funktioniert im Kleinen wie im Großen und darum treiben ja Staaten sehr rege miteinander Handel. Im Lebensmittelbereich ist dies sogar besonders wichtig. Lokale Missernten können beispielsweise durch Importe ausgeglichen werden. Und wenn man Überschüsse erwirtschaftet, dann gehen diese in den Export. Also die Möglichkeit zum Handel wirkt dabei wie eine Versicherung gegen Ernteausfälle. Und das ist ganz entscheidend für eine möglichst gute Nahrungsmittelversorgung. Handelsbarrieren etwa durch Einfuhrzölle oder Mengenbegrenzungen schaden einer Volkswirtschaft insgesamt. Produzenten profitieren davon, Verbraucher müssen eben höhere Preise bezahlen. Wir brauchen nicht mehr Ethik, sondern wir brauchen weniger Zölle und weniger Exportbeschränkungen.
Das möchte ich jetzt mal aufgreifen. Also während der Kolonialzeit wurde mit Agrarprodukten gehandelt, da hatten die Kolonialmächte sozusagen die Hand drauf. Dann begannen die offiziellen Liberalisierungsbewegungen nach dem Zweiten Weltkrieg für Produkte aller Art. Und Agrarprodukte waren aber damals im sogenannten GATT-Abkommen eigentlich noch ausgeschlossen. Es ging vor allen Dingen um Elektronikgeräte, die dann aus Asien zu uns kamen, oder Autos. Das änderte sich mit der Gründung der Welthandelsorganisation WTO 1995. Und wer damals Mitglied werden wollte, die WTO warb ja mit abgesenkten Zöllen für alle, der musste in der Regel den eigenen Agrarmarkt für Importe öffnen. Hat das Lebensmittel für Ärmere erschwinglich gemacht, Herr Bramel?
Die Idee, Importe zu günstigeren Preisen beziehen zu können, als man sie selbst produziert, verbessert erst einmal die Lebensmittelversorgung in einem Land und davon profitieren Verbraucher. Und der weltweite Hunger ist ja auch zurückgegangen. Gleichzeitig sind wir auch noch lange nicht dort, dass wir komplett freien Handel im Lebensmittelbereich sehen. Also sowohl die EU als auch die USA, also viele entwickelte Staaten, haben noch die höchsten Zölle, die sie haben, auf den Lebensmittelbereichen. Und es stimmt auch nicht, dass die kleineren Länder oder ärmeren Länder komplett gezwungen wären, alle Zölle aufzuheben. Sie haben im Mittel sogar noch höhere Einfuhrzölle als eben die EU und die USA. Gleichzeitig gewährt auch die EU beispielsweise den ärmsten Ländern zollfreien Marktzugang, um eben hier eine Form der Entwicklungshilfe zu leisten. Denn wenn ärmere Länder irgendwo einen sogenannten Handelsvorteil haben, dann eher im Agrarbereich als im Industriebereich.
Sehen Sie das so, Herr Mari?
Nein, dem muss ich stark widersprechen. Diese Unterscheidung Verbraucherinnen und Produzentinnen gilt zum Beispiel für ein Land wie Afrika ja kaum, wenn 60% der Beschäftigten in der Landwirtschaft sind. Bäuerinnen brauchen ihre Märkte, um ihre Produkte dort anbieten zu können. In Extremfällen hat der Bramel recht, wenn es Mangel gibt, dann kann man über Importe das einführen. Man muss ja insgesamt ja sagen, dass 80% zum Beispiel der produzierten Nahrung auf der Welt immer noch sozusagen nicht gehandelt wird, wenn man Handel immer so definiert, dass es außerhalb der Grenzen kommt. Also das meiste, wovon wir uns ernähren weltweit, wird in der Region oder im eigenen Land angebaut. Es geht immer nur um einige Ausnahmen. Und diese Ausnahmen sind zum Beispiel in den afrikanischen Ländern zur Zeit, als wir hochsubventioniert Weizen produziert haben, dass man andere Länder auch abhängig macht, wenn sie offene Märkte haben. Und Weizen ist ein gutes Beispiel. Also Westafrika kann ja selber keinen Weizen anbauen, aber wir haben sie alle brotabhängig gemacht. Die Baguette-Stange ist in Westafrika das Symbol für Ernährung, weil der Weizen aus Europa subventioniert billiger war, bis heute billiger ist als die eigene Hirse. Und wenn die Länder, die Staaten ihre eigene Nahrungsproduktion nicht schützen können, etwas, was die EU ja mit sehr, sehr hohen Zöllen macht, es gibt bis zu 90-100% Zölle auf Milchprodukte zum Beispiel bei uns. Wir haben das getan, um unsere Lebensmittelversorgung zu sichern und haben dann aber so viel produziert, dass wir offene Märkte dann fordern von anderen, obwohl wir uns selbst schützen.
Aber kann man die Welthandelsorganisation für politische Rahmenbedingungen verantwortlich machen? Wir haben ja gehört, Sojaanbau als solches, sagt in den Einspieler der Agrarökonom Achim Spiller, sei sehr produktiv und man solle die Soja nicht einfach so verteufeln. Allerdings die Art und Weise, wie in Brasilien angebaut wird, die ist nicht nachhaltig. Das heißt, es ist ein originär brasilianisches Problem einer früher von Feudalismus geprägten Kolonialgesellschaft. Herr Bramel.
Ich würde hier auch sagen, die Welthandelsregeln sind nicht das Problem. Herr Mari, da sind wir einer Meinung. Sie finden in mir niemanden, der die Agrarsubventionspolitik der EU verteidigen würde. Also Freihandel meint ja genau das Gegenteil davon. Also man macht weder Zölle, um die eigenen Industrien zu schützen, man macht aber eben auch keine Subventionen, um hier irgendwelche Wettbewerbsvorteile für gewisse Industrien zu erzeugen. Warum aber vielleicht auch trotz hoher Importzölle weltmarktfähige EU- und US-Produkte dann trotzdem importiert werden, in afrikanischen Ländern, hat eben sehr viel mit Produktivität zu tun. Also unsere Landwirtschaft ist eben unglaublich produktiv. So als Beispiel vor 100 Jahren, so während oder vor dem Ersten Weltkrieg. Deutschland hatte damals 40% mehr Fläche. Die Hälfte der Einwohner haben in der Landwirtschaft gearbeitet und trotzdem konnte sich Deutschland nicht selber mit Lebensmitteln versorgen. Ja, deswegen gab es ja diese Hungerwinter im Ersten Weltkrieg. Heute, Deutschland ist viel kleiner, hat mehr Einwohner. Es arbeiten noch ungefähr 2% der Bevölkerung im landwirtschaftlichen Sektor und wir erwirtschaften Überschüsse in diesem Sektor. Das heißt, das Ziel, die Ernährungssicherheit sicherzustellen, hat erstmal wenig mit Handelsregeln zu tun, sondern damit, ob der landwirtschaftliche Sektor wirklich produktiv ist. Und ich glaube, dahingehend sollten unsere Anstrengungen sein, dass der landwirtschaftliche Sektor produktiver werden kann in allen Weltregionen, eben nicht nur bei uns.
Also da muss ich wirklich widersprechen. Also das zum Beispiel, nehmen wir mal Hühnchenfleisch, ja, dass das so billig exportiert werden kann, hängt damit zusammen, dass wir es uns leisten, zum Beispiel in Brasilien Futter für diese Hühnchen anzubauen, indem wir dort Regenwald zerstören und dort die Latifundien auch noch unterstützen. In Brasilien herrscht Hunger, obwohl sie so viel, Soja kann man ja auch als Nahrungsmittel für Menschen nehmen, obwohl sie so viel Nahrungsmittel exportieren. Das heißt, wir unterstützen ein Landwirtschaftssystem, das zerstört ist für Umwelt, für Menschen, damit wir eine Überproduktion oder wie Sie es nennen, Produktivität schaffen, wie in der Massentierhaltung die Tiere quält und dann diese Hühnerteile nach Afrika schickt, die auch Dumpings sind, weil wir ja zum Beispiel für die Hähnchenbrust 7 Kilo bezahlen, haben diese Teile überhaupt keinen Wert mehr, werden für 60, 70 Cent nach Afrika geschaffen. Wenn wir als Entwicklungswerk Frauen zum Beispiel mit Küken, also überhaupt eine Fleischproduktion anbieten wollen, können sie es nicht, weil diese Länder eben gebundene Zölle haben bei der WTO, die können sie darüber nicht erhöhen. Und das ist, wenn sie zum Beispiel Suppenhühner exportieren, das kostet 3, 4 oder 10 Cent auf dem Markt. Und die Anti-Dumping-Maßnahmen, also dass man sich wehren kann, dass man billiger in seinem Land Waren bekommt, als die im Ursprungsland verkauft werden, sind so schwierig für Entwicklungsländer. Es hat meines Wissens nicht ein Anti-Dumping von einem ärmsten Land in der WTO wurde jemals gewonnen, dass die Länder sich dagegen nicht wehren können. Es gibt einige Länder, die es getan haben, aber nicht nach WTO-Regeln, sondern weil sie es einfach verboten haben, die Einfuhr. In Europa sehen wir es ja. Wir können so viel produzieren, weil wir keine Konkurrenten haben. Wenn wir Brasilien Schweinefleisch und Hühnerfleisch importieren ließen, dann ist der ganze Produktivitätsvorteil, von dem Sie reden, Herr Brahm, in Europa bei der Fleischproduktion weg. Brasilien kann billiger produzieren. Bitte lassen Sie das auch Entwicklungsländer machen, damit die nicht abhängig sind vom Weltmarkt und wenn die Preise hoch sind, nicht hungern müssen, ihre eigene Nahrung produzieren können.
Herr Brammel, sind die Ökonomen da vielleicht zu sehr Modellen verhaftet und dass die Regeln der WTO, die auch durchaus vorteilhaft für Entwicklungsländer sind, das ist eine Institution, wo jedes Land eine Stimme hat, das ist weiß Gott nicht überall so, im IWF oder in der Weltbank ist das nicht so, sind die Regeln vielleicht nicht ausreichend auf die Politik vorbereitet?
Nein, das glaube ich nicht. Also wie eingangs gesagt, die Zölle im Agrarbereich sind besonders hoch und Agrarmärkte kann man sehr gut schützen als Land, auch beispielsweise durch Lebensmittelsicherheitsstandards. Ja, also es ist ja nicht so einfach, Dinge zu exportieren, dass sie dann eben im Zielland auch wiederum konsumiert werden dürfen. Also der Agrarmarkt ist der am stärksten geschützte und protektionistische Bereich. Hier gibt es in dem Sinne nicht diesen kompletten Freihandel. So zu dem Thema der Subventionen. Ja, Subventionen, unsere Agrarsubventionen schaden den Agrarproduzenten in anderen Ländern. Sie nützen aber den Verbrauchern. Also wenn man Dinge subventioniert, das heißt, man verkauft sie günstiger, als man sie herstellen kann, dann ist das für einen Konsumenten erstmal was Tolles. Ja, ich würde gerne Dinge kaufen, die ich unter Herstellungskosten beziehen kann, weil das bedeutet, dass mir jemand einen Teil schenkt. Deswegen ist erstmal nicht so klar, ob aus Wohlfahrtsperspektive der Schaden dann wirklich so groß ist. So, und dann müssen wir uns fragen, wollen wir wirklich ein Autarkiesystem etablieren? Also wenn sich ein Land abschottet, dann schotten sich in der Regel auch die anderen Länder ab. Also Freihandel funktioniert eben immer nur wechselseitig. Ja, man kann nicht nur sagen, ich möchte nur exportieren, aber nichts importieren. So, und dann kommen wir in eine Situation rein, in der es eben keinen Agrarhandel global gibt. Und das ist, glaube ich, keine wünschenswerte Situation. Also man legt ja nicht alle Eier in einen Korb. Und wenn irgendwo eine Missernte stattfindet, dann möchte man das ausgleichen können. Und dazu braucht es eben Weltmärkte. Also ich warne davor, dass man sich von einem Land abhängig macht, ganz grundsätzlich. Das sollte aber auch nicht das eigene Land sein.
Sie hören die Sendung Streitkultur. Thema heute: Braucht der internationale Agrarhandel mehr Ethik, um die Ernährung der Welt zu sichern? Meine Gäste sind der Wirtschaftswissenschaftler Martin Bramel und Francisco Mari, Spezialist für Weltagrarhandel bei der evangelischen Entwicklungsorganisation Brot für die Welt. Herr Mari, die Entwicklungsländer, egal welche Regierung sie hatten, ärgern sich darüber, dass sie keinen Marktzugang haben zu den Europäern. Sie haben ja selber gesagt, da herrscht Doppelmoral. Wenn sie aber dann Marktzugang haben, gibt es ja auch Chancen für Landwirte, auch für kleinere Landwirte. Wenn Sie zum Beispiel nach Kenia schauen, von dort kommen viele unserer Agrarimporte und Kenia hat prosperiert in den letzten Jahren.
Ja, das ist richtig. Das ist ja unbestritten. Darüber haben wir ja bis jetzt nicht geredet. Es ging ja darum, können sich Länder vor Billigimporten aus Europa schützen. Umgedreht, da hat Herr Bramel recht, hat ja die WTO für die ärmsten Länder, muss man sagen, man muss da einen Unterschied machen. Entwicklungsland ist nicht gleich Entwicklungsland. Es gibt diese 50 von der UN definierten ärmsten Länder, die sogenannten Niedrigeinkommensländer, die dürfen von Industrieländern außerhalb der Regel der WTO, dass alle den gleichen Zoll zahlen müssen, als Ausnahme zollfrei, das nennt sich Präferenz, in Industrieländer exportieren. Und davon haben einige Länder profitiert. Bei Kenia ist es anders. Kenia gehört nicht zu den ärmsten Ländern. Kenia stand dürfen nur weiterhin zollfrei exportieren, nicht wegen der WTO, da dürften sie es nicht, sondern weil Kenia gezwungen wurde, um weiter zollfrei zu exportieren, ein bilaterales Abkommen mit der EU zu schließen, was sie aber wiederum zwingt, ihren eigenen Markt für EU-Produkte aufzumachen. Und das ist natürlich besonders unfair, dass wegen ein paar Dollar mehr, die kenianische Menschen im Durchschnitt verdienen als ihre Nachbarn in Tansania, sie anders als Tansania ihren Markt aufmachen müssen. Aber diese Präferenzabkommen sind natürlich sozusagen gönnerhafte Öffnungen, sind keine verhandelten Abkommen und sie haben auch einige Klauseln. Zum Beispiel wird Milchschokolade aus Togo, sobald die Milch aus Neuseeland, weil sie billig ist, und aus Brasilien der Zucker kommt, wird die Schokolade nicht mehr afrikanisch sein und darf nicht mehr unter dieses Abkommen. Das heißt, sobald viele Verarbeitungsschritte da sind, mit anderen Produkten als aus der EU, sagt die EU, nee, also es ist nicht mehr afrikanischer Ursprung. Das heißt, Rohprodukte nimmt die EU gerne. Deutschland ist der größte Schokoladenexporteur der Welt, obwohl bei uns noch nicht eine Kakaobohne wächst. Das heißt, wir profitieren von den Rohprodukten und sagen dann, oh, diese Länder profitieren davon, dass sie zu uns exportieren dürfen. Wir machen die Schokolade draus und exportieren sie dann in die USA und machen den ganzen Gewinn, über 60% der Wertschöpfung.
Herr Bramel, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis zugrunde, was eigentlich das bedeutet, den Markt zu öffnen. Bei Ihnen, Herr Mari, klingt es so durch, naja, wenn Kenia seinen Markt öffnet, dann können wir Kenia überschwemmen mit allen Produkten. Und das ist gerade ja nicht der Fall. Also ein Land kann nicht auf Dauer immer mehr importieren, als es exportiert. Vor allem ärmere Länder können das nicht. Ja? Das heißt, man müsste sich im Ausland verschulden und ärmere Länder haben wenig Zugang letztlich zu großer Auslandsverschuldung. Das bedeutet, dass dafür, dass man was importiert, man auch gleichzeitig was exportieren muss. Das ist eben eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Und dann bilden sich eben diese Sektoren heraus, in welchen man Exportüberschüsse erwirtschaften kann. Und diese Erlöse, die sind dann eben sehr wichtig, um auch Dinge importieren zu können. Und da wird sich dann eine kenianische Volkswirtschaft fragen, was sind denn die besten Bereiche, wo wir was importieren müssen. Beispielsweise im Pharmabereich. Viele Medikamente in Entwicklungsländern werden aus dem Ausland importiert. Alle Industriegüter letztlich, die kommen, werden dann importiert. Das heißt, tendenziell merkt man bei Marktöffnungen in Entwicklungsländern, dass der Export in den Agrarsektoren stattfindet und der Import eben in den nicht-agrarischen Sektoren, was eben auf Dauer nicht geht, dass man in allen Sektoren nur mehr importieren würde, als man exportiert.
Wir haben innerhalb der Welthandelsorganisation Regeln. Wenn die respektiert werden, und es ist jetzt nicht so, dass sie ständig gebrochen würden, wie zum Beispiel die Entscheidung der WTO-Gerichte, hat das in der Vergangenheit durchaus dazu geführt, dass Entwicklungsländer sich zum Beispiel im Bereich der Baumwollsubventionen gegen die Industriestaaten haben wehren können. Und da sind Urteile ergangen, die auch dann respektiert werden mussten. Über die WTO-Regeln lassen sich da Aspekte wie Umweltschutz, Klimaschutz, Arbeitsschutz durchaus berücksichtigen, also die in der UNO akzeptierten Werte?
So gut wie gar nicht. Also es gibt so ein paar Urteile. Es gibt so einen Artikel 20 GATT, der aus moralischen Gründen zum Beispiel arabische Länder erlaubt, keinen Alkohol einzuführen oder Zigaretten. Aber zum Beispiel selbst die USA konnten sich nicht dagegen wehren, dass Mexiko sie verklagt hat, weil sie zum Beispiel keinen Thunfisch einführen wollen, in deren Netzen sich Delfine verfangen. Das waren 7 Jahre Verfahren, ja, und die USA haben gesagt, nee, also wir wollen nicht dafür verantwortlich sein, dass im Golf von Mexiko die Delfine verschwinden. Mexiko hatte dagegen geklagt und Recht bekommen. Nein, also alles, was Umwelt, Klima, Menschenrechte angeht, ist ja bewusst aus der WTO herausgehalten worden. Und deswegen fordern wir ja auch, die WTO muss sich, ähnlich wie die Welthandelsorganisation der UN, ist ja UNCTAD, es gibt ja eine, die muss sich den UN-Regeln unterwerfen. Gerade heute Morgen habe ich gelesen, dass zum Beispiel die EU jetzt Schwierigkeiten mit ihren CO2-Steuer hat. Da will die EU ja einen Klimazoll einführen, dass das bei der WTO wahrscheinlich auch abgeschossen wird durch diese Schiedsgerichte. Nein, also die WTO muss einfach mal verstehen, dass wir im 21. Jahrhundert sind, dass die Menschen eben Ethik, eben so im Tierwohl bei Menschen, Arbeitsrechte, Kinderrechte, dass das eben dazugehört, ein T-Shirt, was ja, blutig ja. ist oder also
Herr
nicht
Brammel,
blutig geht.
Herr Brammel muss jetzt auch mal zu Wort kommen.
Ja. Zur Ehrenrettung der WTO. Die WTO hat eben einen begrenzten Auftrag, das ist richtig. Ja. Und die WTO ist eine mitgliedstaatengetriebene Organisation. Das heißt, die WTO liefert das, was die Mitglieder wollen. Es ist eine große Errungenschaft, dass 164 Länder sich auf einheitliche Handelsregeln verständigt haben. Und in diesen Ländern gibt es eben unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Bedürfnisse. Ich glaube nicht, dass wir als Europäer für uns in Anspruch nehmen dürfen, dass wir nur allein unsere Vorstellungen von, was weiß ich, fairem Handel und so weiter dieser Organisation aufdrücken würden. Das können wir auch nicht. Deswegen haben wir ja auch andere Formen der Zusammenarbeit gefunden, die EU. Wir haben eben intern einheitliche Regeln und wir machen sehr viele Freihandelsabkommen mit anderen Ländern, die über die WTO-Mindeststandards hinausgehen, in denen dann auch Umweltschutzaspekte beleuchtet werden, in denen es um Klimaschutz geht, in denen es um Menschenrechte gibt. Es gibt auch eine Aufgabenteilung unter den Organisationen. Es gibt die ILO, die International Labour Organization, die internationale Arbeitsorganisation, kümmert sich um Arbeitsbedingungen in den Ländern. Das machen die schon seit 100 Jahren. Dafür ist nicht die WTO zuständig. Und fürs Klima sind eben Foren wie die UN-Klimakonferenzen zuständig. Also man kann nicht die Zuständigkeiten nach Belieben verschieben. Das wird nicht funktionieren. Und was viel schlimmer ist, ist, wenn man die WTO versucht, mit unseren Vorstellungen zu überfrachten und dann dieses ganze System auseinanderbricht. Wenn es nämlich gar keine Globalisierung mehr gibt, wenn es dann gar keine Teilnahme der ärmeren Länder gibt und der Schwellenländer gibt, dann schaut die Versorgungslage und auch alle möglichen humanen Aspekte, die mit Wirtschaftswachstum einhergehen, in vielen Ländern sehr viel schlechter aus. Das heißt, die WTO zu bewahren, muss schon unser Ziel sein.
Wir nähern uns dem Ende. Das ist der Zeitpunkt, wo ich von Ihnen gerne wissen möchte, von Ihnen beiden, ob Sie im Austausch beim anderen Argumente gehört haben, die Sie nachdenklich stimmen, die von Bedeutung sind.
Ich bin vollkommen d'accord mit Herrn Mari, dass die EU-Subventionspolitik im Landwirtschaftsbereich falsch ist. Diese muss fallen. Ich bin auch der Meinung, dass die EU ihren Markt für Agrarprodukte stärker liberalisieren muss, um anderen Ländern noch mehr Exportmöglichkeiten zu geben. Da gibt es gar keinen Widerspruch. Ich glaube auch, dass Welthandelsregeln sich anpassen müssen, insbesondere bei der Bepreisung von importiertem CO2. Da ist man aber dran. Das sind Themen, die sind auf der Agenda. Man kann aber nichts übers Knie brechen. Man muss eben intern versuchen, langsame Schritte zu machen und dafür aber auch alle 164 Länder mitzunehmen.
Herr Mari?
Ich denke, Herr Brammel hat recht, wir dürfen das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Das multilaterale Handelssystem muss aufrechterhalten bleiben. Gerade in der heutigen Zeit, in den heutigen Tagen, wo andere Kräfte schwer daran rütteln. Die Entwicklungsländer haben, anders als in anderen Foren, was zu sagen. Es muss halt eben nur reformiert werden. Es muss zugunsten von Entwicklungsländern weitergedacht werden. Es gab ja, wir haben ja 20 Jahre lang die Doha-Runde, die Entwicklungsrunde gehabt. Das muss wieder aufgegriffen werden. Ich glaube, da sind wir uns sicher einig, da darf man nicht zurück in Zeiten vor GATT, in dem sozusagen Zölle Machtinstrumente waren. Dem einen gibt man sie, dem anderen nicht. Wir müssen vorwärts schreiten, die WTO besser machen und vor allem integrieren in das UN-System. Aber die Multilateralität, die Gültigkeit für alle, das muss aufrechterhalten bleiben. Ich glaube, da sind wir uns einig.
braucht der internationale Agrarhandel mehr Ethik. Vielen Dank für diese Diskussion an den Wirtschaftswissenschaftler Martin Bramel und Francisco Mari von Brot für die Welt. Ich bedanke mich bei den Hörern und Hörerinnen für ihre Aufmerksamkeit. Hier folgt gleich Kultur heute. Ich wünsche noch einen schönen Abend.